Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. An meiner virtuellen Seite sind heute zwei liebe Kollegen, die jetzt mittlerweile auch schon ja fast Dauergäste geworden sind. Zum einen Dauergast Nummer 1, Julius. Hallo Julius.
Hallo, hallo.
Und Dauergast Nummer 2, Tobi. Hallo Tobias.
Hallo Sebastian, hallo Julius, hallo von der Homeoffice-Couch im Wedding.
Ja, also wenn ihr jetzt mein Monitor hier sehen könntet, ich sehe Tobias gar nicht, weil er versteckt sich hinter seinem Laptop irgendwie so halb. So, ich weiß nicht, ob er Angst davor hat, was jetzt hier gleich so passiert und sich schon mal in Sicherheit begibt.
Es ist tatsächlich das Setup, was ich hier habe. Ich meine, ich hocke seit ungefähr einem Jahr im Homeoffice auf der Couch, also wirklich wortwörtlich auf meiner Wohnzimmer- und Schlafzimmer-Couch. Julius kennt das Zimmer, der hatte damals beim Umzug geholfen. Es ist nicht so groß und ich krieg die Kamera echt gerade nicht anders platziert. Ich muss mit meinem Handy aufnehmen, also das Video zumindest, damit mein Laptop nicht zu laut wird und dann das Lüftergeräusch die Aufnahme ruiniert.
Es ist schon ein bisschen krass, oder? Jetzt schon wirklich, bald haben wir Jubiläum, ein Jahr Homeoffice, zumindest so für die meisten. Also ich bin ja einer der wenigen, der tatsächlich noch jeden Tag im Büro ist, wegen der ganzen Videoaufnahmen und Schnitt. Und es ist nach wie vor sehr, sehr traurig, einsam und still hier im Büro. Sehr interessant. Aber wir wollen nicht über meine Corona-Ereignisse oder Tobis Wohnzimmer-Büro sprechen, sondern, Trommelwirbel, über Wonder Woman 1984. Denn der Film startet jetzt offiziell, also er ist schon gestartet, weil ihr hört ja diesen Podcast mit einem Tag Verspätung, weil Sky Wonder Woman 2 jetzt quasi ab Donnerstag im Programm hat und das haben wir natürlich genutzt und haben den fleißig geguckt, weil wir irgendwie schon sehr, sehr lange drauf gewartet haben. Kurze Frage, ich glaube, Julius, du hast ihn ja schon gesehen, irgendwie, weil du ja fleißig auch am Set vom Film warst, oder?
Genau, da habe ich den Film natürlich nicht gesehen, da wurde er gerade erst gedreht, aber ich durfte ihn dann tatsächlich schon im Dezember gucken, als einer der ersten Menschen überhaupt nach den Leuten, die daran beteiligt waren. Und auch nach sehr, sehr langer Kinopause mal wieder zum ersten Mal im Kino, weil ja zu dem Zeitpunkt auch schon wieder Monate die Kinos zu waren. Ich habe das dann damals geschaut, um Interviews dann zu machen und zu dem Zeitpunkt war aber dann halt eben auch noch nicht so richtig klar, wann und wie und auf welchem Weg der Film nach Deutschland kommen würde. Jetzt hat es tatsächlich nochmal zwei Monate gedauert. Ich habe ihn jetzt aber auch nochmal nachgeholt, weil eben so eine lange Pause dazwischen lag. So,
Tobi, und für dich die Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du es gehasst, in diesem Film zu Hause auf dem Fernseher angucken zu müssen? Egal wie groß dein Fernseher, egal wie toll deine Dolby Surround Anlage auch sein mag.
Und vor allem, wie bequem meine Couch ist, denn sie ist sehr bequem. Ich habe es tatsächlich nicht besonders gemocht, weil ich denke, dass das wieder einer der Filme ist, die besonders ins Kino gehören, wo ich auch den ersten geschaut habe und da auch sehr schöne persönliche Erinnerungen dran hab. Und deswegen hoffe ich, dass der Film wirklich bald in die Kinos dann noch kommt. Das ist ja auch der Plan nach wie vor. Also Sky hat ihn als Premiere jetzt, weil es eben auch nicht gar nicht anders ging. Die Kinos sind ja noch zu. Aber der soll ja noch ins Kino kommen.
Ich hoffe nur, weil wir reden ja jetzt hier über alle möglichen Warner-Filme, die ja in den USA über HBO Max dann gleichzeitig auch im Stream erscheinen. Ich hoffe ja nach wie vor, dass ich mir Godzilla vs. Kong nicht zu Hause angucken muss, sondern dass ich den dann wirklich schon wieder im Kino gucken kann.
Weil da wird es auch sehr darauf ankommen, ob sich am Kinostarttermin nochmal was tut, weil jetzt ist er, glaube ich, gerade aktuell für Ende März eingeplant. Ja. Mal gucken. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich nicht auf dem heimischen Fernseher sehen möchte, zumindest nicht zum ersten Mal.
Genau, richtig, Gut, Wonder Woman 1984, schon das vierte Mal, dass wir Gal Gadot als Diana Prince quasi irgendwie zu sehen bekommen. Das erste Mal hatten wir sie in Batman wie Superman von 2016 in einem kleinen, aber wie ich fand, damals schon sehr, sehr coolen Auftritt.
Man könnte auch sagen, dem einzig guten Auftritt in dem ganzen Film.
Das könnte man vielleicht auch sagen.
Das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, genau. den wir gerne machen können irgendwann mal.
Also wenn ihr einen Batman wie Superman Podcast haben wollt, dann ihr wisst, was ihr zu tun habt. Leinwandliebe@filmstarts.de. Dann das zweite Mal tauchte sie dann auf in ihrem eigenen Film 2017, Wonder Woman. Dann 2017 nochmal in dem großartigen Justice League. Und jetzt haben wir sie endlich in Wonder Woman 1984. Und ja, wer von euch beiden möchte denn den Leuten da draußen erzählen, worum geht's denn eigentlich in Wonder Woman 1984?
Julius, bitte.
Ja, okay. Also Wonder Woman 1984 spielt, wenig überraschend, im Jahr 1984 und damit halt 70 Jahre nach dem ersten Film, der ja parallel oder während des Ersten Weltkriegs, während der letzten Tage des Ersten Weltkriegs gespielt hat. Und wir treffen Diana quasi wieder, also Diana Wonder Woman wieder, die jetzt 70 Jahre lang mehr oder weniger inkognito unter den Menschen gelebt hat, immer mal wieder als Heldin aktiv war, als Beschützerin der Menschheit, aber insgesamt ein sehr zurückgezogenes und einsames Leben führt und halt eben mittlerweile ihre ganzen Freunde von damals verloren hat, inklusive Steve Trevor, der ja schon während Wonder Woman gestorben ist. Und die Handlung setzt dann so richtig ein, als sie einen Überfall auf einen Antiquitäten-Schwarzmarkthändler vereitelt und dann dabei eine Reihe von Artefakten geborgen werden, die im Smithsonian Museum, wo sie arbeitet, zusammen mit ihrer Kollegin Barbara von Kristen Wiig gespielt, die sie dann identifizieren soll. Und dabei stoßen sie auf einen Stein, der offenbar die Macht hat, Wünsche zu erfüllen.
Genau, und hinter diesem Stein ist niemand Geringeres als der Mandalorian hinterher, nämlich Pedro Pascal als Maxwell Lord mit dem coolsten Spruch aus diesem ganzen Film: Life is good, but it can be better. Ist immer so toll, wenn er diesen Spruch raushaut. Genau, damit haben wir quasi jetzt so ein bisschen aufgelistet, worum geht es. Die große Neuerung, die Julius jetzt ja noch nicht erwähnt hat, die ja auch noch kein Spoiler ist. Und wie gesagt, für alle, die jetzt zuhören und die den Film noch nicht geguckt haben, wir halten es erstmal so spoilerfrei wie möglich. Es wird noch ein Spoilerteil kommen, den brauche ich einfach, um so richtig über diesen Film reden zu können. Aber ich würde sagen, wir behalten es jetzt erstmal wirklich so spoilerfrei wie möglich. Und deswegen ist das, was ich jetzt sagen will, kein Spoiler, weil Steve Trevor, a.k.a. Chris Pine, taucht ja auch wieder auf. Julius hat es ja schon erwähnt, er ist ja eigentlich im letzten Teil gestorben. Die Trailer haben es ja auch schon alle verraten, okay, Chris Pine taucht auf einmal wieder auf und ja, es hat natürlich, es passt natürlich irgendwo in diese Story gut rein, aber auch das ist, glaube ich, eher so ein Teil, in dem wir dann im Spoiler-Teil ein bisschen ausführlicher drüber sprechen können. Jetzt einfach erstmal allgemein, vielleicht an euch beide die Frage: Wie standet ihr zum ersten Wonder Woman-Film und wie gefällt euch dazu jetzt der zweite Teil?
Wollen wir positiv oder negativ anfangen?
Da fang du mal an, Tobias.
Okay, aber ich, auch wenn ich zu Wonder Woman 2 nicht so viel Positives zu sagen habe, wie ich gerne hätte, sag jetzt trotzdem erstmal was Positives, und zwar über den ersten Film.
Ja, wollte ich gerade sagen. Sag mal
über den ersten Film. Keine Sorge, Sebastian, ich habe mir gemerkt, wie deine Ansage war und dein Auftrag. Ja, mit dem ersten Film fang ich an. Den habe ich wirklich geliebt. Das ist ein Film, der mir persönlich sehr viel gegeben hat. Ich habe den im Kino geguckt und war zu dem Zeitpunkt echt nicht besonders gut drauf, sagen wir es mal so. Aber das war ein Film, der mir in dem Moment wirklich irgendwie den Glauben an das Gute und Schöne und so, zumindest für die Zeit des Kinobesuchs und danach ein Stück weit zurückgegeben hat. Und das mag sich kitschig anhören, aber so war es halt. Und davon abgesehen ist das ein Film, den ich auch sozusagen, wenn ich den analytisch betrachte, wirklich, wirklich gut finde. Ich mochte es zum Beispiel, dass der so toll fokussiert war. Ja? Also diese anderen Filme aus der Reihe davor, aus dieser sogenannten DCEU, DC Extended Universe Reihe, die die haben ja zig Handlungsstränge drin, und am Ende wusste ich dann auch eigentlich bei vielen dieser Filme, ich meine, so viel waren es ja nicht, aber bei auf jeden Fall bei Batman wie Superman nicht mehr genau, worum es da eigentlich gehen soll. Und Wonder Woman dagegen ist total fokussiert, geradezu ein klassischer Abenteuerfilm mit einem fantastischen Hauptdarsteller Paar, Gal Gadot und Chris Pine, haben eine unfassbar tolle Chemie zusammen. Und ich wäre mit denen in jedes andere Abenteuer gereist. Und entsprechend habe ich mich auch auf ihr nächstes Abenteuer gefreut, Wonder Woman 2. Der dann aber im Vergleich zum ersten doch für mich sehr, sehr stark abfiel.
Also mir geht's ähnlich mit dem ersten Teil, dass ich den auch unfassbar toll fand und wirklich ab der ersten Minute, ab diesen ersten Szenen auf Themyscira, der Insel, wo die Amazonen leben, einfach wirklich hin und weg war, ständig Gänsehaut hatte und dann mit dem absoluten Höhepunkt dann halt als diese No Man's Land Szene, wo Wonder Woman da aus dem Schützengraben stürmt und das Finale vielleicht ein bisschen schwächer, weil mir das dann zu sehr CGI-Klopperei war, aber trotzdem insgesamt einfach unglaubliches Kinoerlebnis und mir ging es mit dem zweiten Teil eigentlich fast genauso, auch wieder ab dem ersten Moment war ich wirklich hin und weg und das mag viel damit zu tun haben auch, dass ich halt eben davor, wie ich schon gesagt habe, lange auch keinen Film mehr im Kino gesehen hatte und dann halt einfach das wirklich genau das richtige Erlebnis war und genau einfach da mich wunderbar mitgenommen hat, aber es ist halt auch einfach, und da werden wir sicherlich später noch ausgiebig drüber diskutieren, finde ich eine sehr gute Fortsetzung und eine sehr gute Geschichte für einen zweiten Teil. Und dass der mich auch genauso begeistert hat und genauso mitgerissen hat in weiten Teilen, ist er noch umso besser.
Ja, also ich kann mich den Lobeshymnen an den ersten Wonder Woman wirklich nur anschließen. Was ich nach wie vor schön finde, dass sie es jetzt auch beim zweiten Teil so belassen haben, dass es, wie Tobi schon meinte, ja so ein bisschen was Eigenständiges ist. Ne? Wonder Woman 1 spielt ja zur Zeit vom Ersten Weltkrieg. Jetzt sind wir halt in den 80er Jahren. Das ist alles immer noch weit entfernt von all den Batman wie Superman, Justice League Gegenwartsgeschichten. Somit müssen sich die Filme und muss sich auch Patty Jenkins, die Regisseurin, ja nie darauf konzentrieren, okay, wie verbinde ich das jetzt irgendwie noch? Oh, wo packe ich da jetzt noch irgendwie Batman rein? Wo packe ich da noch Superman rein oder so? Das fand ich schon beim ersten wirklich sehr erfrischend und ich glaube, das kommt auch dem zweiten zum größten Teil zugute, dass es halt eben nicht irgendwie zwanghaft in irgendeine DC Extended Universe Richtung einschieben muss, damit es irgendwie alles noch so passt. Leider muss ich mich da tatsächlich auch auf die Seite von Tobi schlagen. Also ich war dann doch eher ziemlich schwer enttäuscht von Wonder Woman 2. Und damit würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht so ein bisschen so in die Story rein. Und ein großer Punkt, den ich habe, der mich wirklich sehr gestört hat, war die von Kristen Wiig gespielte Barbara Minerva. Und ich will auch so ein bisschen sagen, wieso, ohne dass es jetzt ein Spoiler ist. Weil sie letztendlich für mich einfach wirklich die Catwoman-Storyline bekommen hat, die Michelle Pfeiffer damals in Batmans Rückkehr hatte. So, sie ist so ein bisschen tollpatschig und irgendwie keiner beachtet sie so richtig. Und dann gibt es irgendeinen Moment, auf den wir dann im Spoiler-Teil eingehen können, wo sie auf einmal plötzlich doch wer wird. Und ich muss sagen, ich fand das war mir zu klischeebehaftet. So dieses so, okay, wir haben jetzt mit Kristen Wiig auch eine sehr attraktive Frau und sagen aber, ja, also weil die tollpatschig ist und weil sie eine Brille auf hat, beachtet sie keiner und will keiner mit ihr reden und überhaupt finden sie irgendwie alle doof, aber so typisch, wie man das irgendwie so kennt, so sobald sie die Brille abnimmt und so ein bisschen die Haare aufschüttelt, dann ist sie wer und alle Leute finden sie toll. Und davon auch abgesehen fand ich sie im Verlauf der Geschichte einfach nicht wichtig genug für die Geschichte. Also, weil wir haben ja dann immer noch als Hauptprotagonisten eigentlich Pedro Pascals Maxwell Lord. Und den, finde ich, hätte man eher ausbauen können, weil, wie gesagt, Minerva auch später in ihrer Comic-Wandlung als Superschurken Cheetah hat für mich, ehrlich gesagt, war so ein bisschen fehl am Platz. Also ich finde, man hätte aus dieser Rolle mehr machen können, aber es war in diesem Film für mich zu viel, ehrlich gesagt.
Also ich weiß schon so ein bisschen, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen teilweise. Ich finde auch den spannenderen Bösewicht auf jeden Fall Maxwell Lord. Und mich hat es aber gleichzeitig nicht so gestört, weil mein Herz jetzt auch nicht so sehr an Batmans Rückkehr hängt. Und ich finde sie, auch wenn das mit dieser sozusagen der bösen Doppelgängerinnen und so. Das ist, gibt's sehr, sehr häufig in Superheldenfilmen. Es gibt's angefangen mit Iron Man bis hin zu eigentlich fast jedem anderen Marvel-MCU-Film und sowas. Das gibt es halt einfach ganz häufig. Das ist nicht besonders spannend und nicht besonders kreativ. Aber in diesem Fall würde ich halt behaupten, passt es zum Thema des Films. Und das große Thema bei Wonder Woman 1984 ist ja sozusagen die Versuchung und diese Wunscherfüllung und was die Konsequenzen und den Preis, den man dafür zahlen muss. Und dadurch, dass Wonder Woman und Cheetah halt eben so parallel, so eine parallele Entwicklung durchlaufen kann Patty Jenkins halt dieses zentrale Thema sehr gut an diesen beiden Figuren durchspielen und wahrscheinlich nicht zu viel zu verraten, zu sagen, dass der Ausgang natürlich nicht derselbe ist bei beiden Figuren, wenn der eine oder die eine die Heldin ist und die andere die Bösewichtin. Aber ich gebe dir schon recht, ich finde auch, spannender ist auf jeden Fall die Figur Max Lord.
Ja, ich verstehe, was dich, Sebastian, an der Figur der Minerva stört, aber auch wenn ich ansonsten eine sehr gegenteilige Meinung zu dem Film habe im Vergleich zu Julius, stört mich jetzt diese Figur auch nicht so sehr, weil ich das schon nachvollziehen kann, was Julius gesagt hat, nämlich, dass sie thematisch da ganz gut reinpasst und deswegen zwar vielleicht überflüssig ist, aber jetzt auch nicht irgendwie nervt oder so in der Handlung. Dafür ist mir der halt insgesamt, der Film dann, wie auch schon gesagt wurde, fokussiert genug. Das gefällt mir ganz gut, dass das halt ein Film ist, der...
Also ich kann Julius' Argumentation mit diesem Thema der Versuchung verstehen, weil es geht ja darum irgendwie, dass einem die innersten Wünsche irgendwie erfüllt werden und natürlich Barbara möchte gesehen werden. So. Sie sieht natürlich so, wie alle irgendwie um Diana Prince irgendwie sind und sie möchte das halt auch irgendwie. Aber da denke ich mir, ich fand halt einfach so Maxwell Lord, also Pedro Pascals Antagonisten, so als jemand, der quasi irgendwie so seine innersten Wünsche nach Reichtum und übermächtiger Macht irgendwie haben möchte, einfach schöner. Und ich glaube auch, was halt schade ist, weil ich glaube, wenn man sich tatsächlich nur Cheetah vorgenommen hätte, also Barbara, hätte man vielleicht auch noch eine viel intimere Geschichte erzählen können, die auch die beiden Frauen angeht, weil ich kenne mich nicht so krass mit Cheetahs Comic-Geschichte aus, aber ich meine zumindest, dass Barbara und Diana in den Comics schon fast so was wie beste Freundinnen gewesen sind und dann halt dadurch, dass Barbara denn zu Cheetah wird, dass da halt zu diesem krassen Bruch zwischen den beiden kommt und Wonder Woman 1984 versucht das so ein bisschen so, dann gehen sie mal irgendwo zusammen Mittagessen und Diana rettet sie vor so einem ekligen Typen, der sie da irgendwo nachts im Park belästigt und eigentlich schon fast vergewaltigen will. Aber so richtig so die Bindung zwischen den beiden hat mir dann doch irgendwo gefehlt, so um das besser herausarbeiten zu können, warum Barbara jetzt für den Film auch noch so wichtig ist.
Ja, das stimmt. Das hätte man vielleicht, wenn man jetzt nur einen von beiden Bösewichten gehabt hätte, hätte man sich natürlich mehr konzentrieren können. Man hat ja auch schon häufiger gesehen, dass es meistens nicht gut ist für so einen kleinen, also für so einen, naja, in Anführungszeichen kleinen Solo-Film, wenn man zu viele Bösewichte hat, Spider-Man 3 zum Beispiel. aber auf der anderen Seite würde ich eigentlich auch keinen von beiden vermissen wollen, weil halt eben, wie gesagt, halt Cheetah halt eben für dieses Durchspielen des Themas an zwei Figuren so wichtig ist und halt einfach Max Lord als zentraler Bösewicht und Versucher sozusagen halt eben einfach dann für die ganze Entwicklung von Wonder Woman halt eben verantwortlich ist, dafür, die halt hier, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, ja wirklich einfach eine ganz, ganz starke Entwicklung durchläuft, die ich halt eben auch mit zu den, also was mir mit am besten gefallen hat.
Dann kommen wir doch vielleicht mal möglichst spoilerfrei zur Dame dieses Films, zu Gal Gadot, zu Diana Prince und auch zu Chris Pine natürlich. und Ich hatte ja, wie gesagt, dass er wieder in dem Film auftaucht, war schon lange klar. Ich weiß, als, glaube ich, der erste Trailer kam, haben wir für YouTube
gleich so... Ich glaube, das war das erste Bild, das allererste Bild, was im Film veröffentlicht wurde.
Haben wir gleich so großes Theorievideo, was könnte alles passieren? Ich muss mal gucken, ob irgendeine unserer Theorien es tatsächlich getroffen hat oder nicht. Und ich meine, es war mir durchaus verständlich, dass man sagt, okay, wir holen Chris Pine in irgendeiner Form wieder zurück, weil... Tobi hat es ja auch schon gesagt, Julius, du hast es auch schon gesagt, im ersten Teil, das war ja so wirklich so der Kern, der diesen Film auch ausgemacht hat, so die Beziehung zwischen den beiden. Und um auch nochmal kurz so ein bisschen auf Gal Gadot zu kommen, also im ersten Teil hat mir so wahnsinnig gut gefallen, wie sie halt so wirklich dieser urreine Superheld irgendwie ist so. Also sie ist nicht, sie verfolgt irgendwie keine größere Agenda, außer dass sie halt den Leuten Gutes tun will. Und das ist so der eine Punkt, den ich an Wonder Woman 1984 auch nach wie vor sehr mag, ist, dass sie sich das so beibehalten hat. Also ich finde, sobald Gal Gadot irgendeine Szene hat, ist schon so, jawohl, du weißt, das ist noch so eine Superheldin, die kämpft halt einfach fürs Gute, weil sie es so als ihre Aufgabe ansieht und es einfach so sein muss. Und den Kontrast dazu fand ich dann ganz schön mit Chris Pine, mit dem wir ja dann, der ja dann plötzlich wieder auftaucht, wie das alles passiert im Spoiler-Teil, der dann so ein bisschen die 80er Jahre für sich entdeckt. Das war dann so ein bisschen so amüsant kopiert, was mit Diana ja eigentlich im ersten Teil passiert ist. Ne? Oh, was ist das? Das ist Eis. Und oh Mensch, was gibt es hier alles so Aufregendes? Und jetzt läuft er halt durch die Gegend und sieht, keine Ahnung, Home Trainer und Breakdancer. Und das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass er so erstaunt war über die U-Bahn. Weil ich meine, Züge kannte er auch schon aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.
Ja, aber keine, die unter oder fahren und im 2-Minuten-Takt wahrscheinlich.
Ja, aber jetzt mal die Frage an euch. Wie fandet ihr die beiden, auch die Chemie, die sie jetzt gerade im zweiten Teil hatten?
Naja. Also, das ist, glaube ich, für mich der große Schwachpunkt des Films im Vergleich zum ersten Teil. Also, die beiden waren im ersten Teil wirklich ein Paar mit einer total natürlichen Chemie, das hatte ich ja gesagt, und das ist auch jedes Mal, wenn ich den ersten Film nochmal geguckt habe, genauso wieder von mir empfunden worden. Und natürlich sind die Schauspieler dieselben und die haben auch ihre Momente, aber ich finde, und ich muss jetzt vorsichtig sein wegen Spoilern, aber ich finde, in der Beziehung der beiden fehlt halt in diesem Fall die Dynamik, die es im ersten Film gab, und sie ersetzen das eigentlich nicht wirklich durch irgendwas groß Interessantes. Und auch, dass Diana im ersten Film ja aus ihrer Heimatwelt weg in die ins düstere London und in den Krieg kommt und da sich zurechtfinden muss, das wird jetzt sozusagen so ein bisschen gespiegelt mit Chris Pine landet in den 80ern, in Klammern, im ersten Film hat er ja auch so einen Moment, wo er in einer neuen Welt für ihn landet, nämlich auf der Amazoneninsel. Aber dieser Teil mit Chris Pine in den 80ern, der war irgendwie ganz nett und sie haben irgendwie so ein paar naheliegende Gags gemacht, aber das war's dann auch. Und ich finde nicht, dass die Beziehung zwischen Diana und dem Steve Trevor, dass die in dem zweiten Film irgendwie den Witz oder den inhaltlichen Antrieb hat aus dem ersten Teil, und damit fehlt dem Film eine ganze Menge, was auch nicht irgendwie durch irgendwas anderes gefüllt wird für mich.
Nee, das sehe ich auf jeden Fall anders. Also ich finde es einmal, fand ich es eigentlich wieder genauso charmant wie beim ersten Teil, weil halt eben die Beziehung, wie du richtig gesagt hast, die wird natürlich auf den Kopf gedreht, weil halt Steve diesmal derjenige ist, der sozusagen fremd ist und irgendwie dem alles erklärt werden muss. Und natürlich werden dann halt eben auch so ein paar Gags gemacht, aber die fand ich eigentlich, und weil halt eben die Chemie zwischen den beiden so toll funktioniert, eigentlich genauso charmant wie beim ersten Teil. Es hat mich jetzt auch nicht gestört, dass das im Wesentlichen halt eine Wiederholung davon ist und nur halt mit sozusagen umgekehrten Vorzeichen. Und ohne dass wir jetzt darauf allzu sehr eingehen können, ist halt gerade auch diese Beziehung zu Steve oder die Beziehung zwischen Diana und Steve ist halt einfach auch noch so ein zentrales Element, der halt dann einfach für die beiden stärksten Momente des Films für mich gesorgt hat, sozusagen in der Entwicklung, wo der Film dann schlussendlich sich hinbewegt, dass ich das auf jeden Fall total verstehen kann. Ich meine, klar, so der erste Instinkt, wo damals angekündigt wurde, Chris Pine kehrt zurück und so, ach ja, toll, nie stirbt jemand in diesen Superheldenfilmen dauerhaft und so, immer kehren die irgendwie wieder, das ist doch total blöd. Aber ich weiß jetzt halt genau, warum Patty Jenkins ihn zurückgebracht hat und ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil ich fand es genau richtig so.
Ja, ihr merkt schon, liebe Leinwand, liebe Fans, dass wir hier ganz schön viel rumdrucksen müssen, um nicht schon irgendwie zu spoilern. Ich glaube, wir werden diese gleiche Diskussion jetzt später nochmal im Spoiler-Teil irgendwie haben, weil ich glaube, dann kann man also auch so ein paar Punkte eingehen. Generell muss ich aber auch sagen, also ich weiß jetzt schon, welche so zwei Elemente Julius meint mit diesen wirklich starken emotionalen Momenten, und die fand ich auch sehr schön. Also da finde ich, ist nach wie vor so diese Chemie Chris Pine, Gal Gadot wirklich auch sehr, sehr stark gewesen. Grundsätzlich fand ich so ein bisschen so die Art und Weise, wie sie uns erklären, dass er jetzt halt wieder da ist, so ein bisschen so, naja, okay, gut, es ist nett, es passt halt irgendwie so zu diesem Comic-Ding dazu, aber ich hätte es auch irgendwie, man hätte sich vielleicht auch irgendwie was Interessanteres ausdenken können, wie Chris Pines Steve Trevor da jetzt wieder auftaucht. Was mich mal jetzt bringt dazu, dass wir vielleicht mal über Pedro Pascal sprechen. Er ist ja quasi als Maxwell Lord der große, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, ihn Antagonist zu nennen, weil letztendlich ist er ja auch so ein bisschen verführt durch seine Möglichkeiten und irgendwo hat er ja eigentlich auch so seine guten Seiten. Und Pedro Pascal fand ich tatsächlich anfangs wirklich sehr, sehr cool. Ich mag ihn wirklich sehr gerne in dieser Rolle irgendwie. Er war mir zwischendurch manchmal fast ein bisschen zu Comedian-mäßig irgendwie so, weil er wirklich, du hast wirklich so das Gefühl, okay, Pedro Pascal musste jetzt 2 Staffeln lang für Disney Plus The Mandalorian spielen und hat sein ganzes Gesicht und sein ganzes schauspielerisches Können irgendwie hinter so einem dicken Helm verstecken müssen und jetzt darf er für Patty Jenkins halt vor die Kamera treten und lässt einfach mal frei, was er so hat, so mit so allen ausschweifenden Gesten und Mimiken, die er irgendwie so drauf hat. Trotzdem fand ich seine Rolle interessant, aber auch hier hat mir so das gewisse Etwas gefehlt. Und auch gerade bei ihm finde ich so die schlussendliche die Auseinandersetzung, die er mit all dem hat, was er quasi selbst der Welt und sich irgendwie zugeführt hat, fand ich ein bisschen sehr salopp und zu schnell einfach irgendwie so aufgelöst. Wie steht ihr zu dem Schurken dieses Films?
Also er trägt auf jeden Fall sehr dick auf. Ja. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine 2 Meinungen, beziehungsweise keine 3 Meinungen, anders als bei vielen anderen Sachen heute in diesem Podcast. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ihn den etwas interessanteren Bösewicht finde. Und was ich vor allem so interessant finde, und ich glaube, so viel können wir schon verraten, ohne dass dann jemand Spoiler schreit, ist, er ist kein Superschurke in dem Sinne. Also er ist kein General Zod, er ist kein Ares wie im ersten Teil, er ist auch kein Orm wie in Aquaman. Er ist halt einfach wirklich nur, in Anführungszeichen, ein Mann, ein Mensch. Ja. Und das finde ich halt wirklich mal eine willkommene Abwechslung. Weil das halt eben mal was anderes ist als, ich meine, machen wir uns nichts vor, irgendwie, wenn es am Schluss in einem Superheldenfilm zum Kampf irgendwie kommt, dann gewinnt in den allermeisten Fällen der Held, außer bei Avengers 3. dann mag es noch so sehr so aussehen, als würde der irgendwie der übermächtige Superschurke gewinnen, am Ende ist es dann halt irgendwie doch nicht. Und das halt eben mal so durchzuspielen, was passiert denn eigentlich, wenn der Superschurke sozusagen jetzt kein Superschurke ist, sondern halt einfach auf andere Art und Weise vielleicht mal besiegt werden muss. Das fand ich sehr, sehr überraschend und sehr, sehr spannend.
Ja, und der Pedro ist halt völlig drüber in seiner Darstellung, aber das passt auch ganz gut in diesen ganzen Film rein. Ich meine, der Film ist sowieso komplett drüber, alleine mit dieser Idee mit den Wünschen und so weiter, auf die wir dann genauer eingehen. Das ist, da ist so eine so fast schon karikatureske Darstellung, die der Pedro da liefert, von so einem Verkäufertyp, der dir wirklich das Blaue vom Himmel herab verspricht und noch viel mehr. Die ist da schon irgendwie ganz passend, ne? Also, Insofern habe ich mir den da auch ganz gerne angeguckt.
Dann, ohne nochmal, ohne zu viel zu spoilern, kommen wir nochmal so ein bisschen so zur Action und zur Superhelden-Action und dem Look des Films einfach. Weil Julius hatte es vorhin ja erwähnt, dass Teil 1, finde ich, so die Szene, die heraussticht, ist für mich immer noch diese Szene, wo Diana Prince in ihrer Wonder Woman-Ausrüstung aus diesem Schützengraben steigt und zu diesen dröhnenden Bässen ihres Wonder Woman-Themes da quasi auf die deutsche Front zurennt und wie geil hier so mit Zeitlupen und dann wieder nicht Zeitlupen gespielt wird, so, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, das war so ein Gänsehaut-Pur-Moment, hatte ich in diesem Film halt so null. Also nee, das muss ich halt leider wirklich sagen. Also es gab jetzt in diesem ganzen Film keine einzige Actionsequenz, die mich so wirklich krass gehuckt hat. Also es gibt irgendwie ganz zum Anfang in so einer Mall, das fand ich halt so, es war nett. So, es war ein netter Einstieg irgendwie so, aber nichts, was ich nicht schon von Wonder Woman irgendwie cooler gesehen hätte. Ich fand auch all ihre Kämpfe, die sie dann im Verlauf des Films irgendwie gegen Cheetah durchführt, die fand ich wirklich, es tut mir auch so leid, das sagen zu müssen, aber ich fand die halt wirklich einfach langweilig, gerade auch, weil im späteren Verlauf Kristen Wiig, wenn sie halt, man sieht es schon so ein bisschen im Trailer, wie sie halt so als Cheetah aussieht, das fand ich halt einfach kacke. Also ich musste wirklich an Cats denken, das Musical von letzten Jahr, vorletzten Jahr. Das sah so ähnlich aus und auch, es gibt noch eine größere Sequenz, wo sie in der Wüste Ägyptens, glaube ich, sind sie da, wo Diana gegen eine Horde Panzerwagen kämpfen muss. Auch das fand ich, es hat mich nicht so gecatcht und ich fand, es war teilweise, sah es mir auch so zu CGI-lastig aus, dann gibt es auf einmal irgendwelche komischen Superkräfte, die Wonder Woman hat, die sie vorher noch nie hatte, die von der Kontinuität her auch irgendwie so überhaupt nicht passen, weil dann hätte sie sie eigentlich schon in Justice League haben müssen, aber da hat sie sie dann offensichtlich wieder vergessen.
Ja. Gut, aber ich meine, den Teil des davon hat sich Patty Jenkins, glaube ich, auch mittlerweile komplett verabschiedet. Sowieso ist ja ganze DCU hat sich ja eigentlich mittlerweile aufgelöst. Das war mal die Idee, aber ich meine, das fängt ja, also alle Auftritte von Wonder Woman in Batman wie Superman und Justice League, die ergeben jetzt keinen Sinn mehr nach Wonder Woman und Wonder Woman 2. Absolut, genauso halt eben auch alle anderen Helden ja vielleicht nochmal aufeinander Bezug nehmen, so Shazam, da wurde ja irgendwie auf Aquaman angespielt und so. Aber im Endeffekt hat das alles nichts mehr miteinander zu tun. Absolut. Also ich kann schon verstehen, würde ich sagen, was dich daran gestört hat, aber mich hat das halt überhaupt nicht gestört. Ich glaube, Tobias möchte was sagen, der winkt die ganze Zeit.
Ja, schon. Ich winke verzweifelt in die Kamera. Ich meine, ich habe diesen Film gerade erst gesehen, aber als Sebastian die Action-Szene gerade angesprochen hat, musste ich mich hart anstrengen zu überlegen, dass mir auch nur noch eine einzige einfällt. Also das ist alleine die Tatsache, dass ich das schon wieder zum größten Teil vergessen habe, was überhaupt in dem Film an Action geliefert wird, ist nicht gut. Die sagt nicht Gutes. Es gibt nicht viele, das wäre per se nicht so ein Problem, aber die es gibt, die haben halt überhaupt keinen Wumms. Vielleicht am ehesten noch der Einstieg auf der Amazoneninsel mit der kleinen Diana. Am ehesten noch. Julius schüttelt den Kopf, aber am ehesten noch.
Also die Einstiegsszene fand ich am unnötigsten von allen Szenen, die wir in diesem Film haben.
Lass mich mal kurz noch auf die Inszenierung eingehen, weil das ist so ein Punkt, der mir auch als Star-Wars-Fan ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen macht. Denn die Regisseurin Patty Jenkins wird ja, wenn es so kommt, wie angekündigt, den nächsten Star-Wars-Kinofilm inszenieren. Rogue Squadron, ein Film über eine Fliegerstaffel, so viel weiß man schon. Und Star Wars ist eine Filmreihe, die sehr stark davon lebt, dass das halt alles eine richtige große Energie hat, was man da an Flugszenen und an sonstigen Action-Szenen sieht. Und nichts davon war in diesem Film, in Wonder Woman 1984. Und ich meine, der erste war jetzt auch nicht meisterhaft inszeniert oder so, aber da gab es halt zumindest den Moment im Schützengraben, der da irgendwie so heraussticht und einen in seinem ganzen Schwung mitgenommen hat. Und Wonder Woman 1984 hat wirklich nicht einen so einen Moment. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich hoffe halt, dass das dann bei Patty Jenkins Star Wars Film sehr viel besser wird.
Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Also zum einen, weil Patty Jenkins ja schon gesagt hat, dass dieser Rogue Squadron Film für sie eine sehr persönliche Sache ist, weil ich glaube, ihr Vater auch irgendwie Flieger war und gestorben ist auch oder sowas. Ja. Und sie hat also, sie scheint da, ich meine, das kann natürlich auch alles Promotion, bla bla sein, aber sie scheint da irgendwie eine persönliche Bindung zu haben. Und zum Zweiten, und das wichtige Argument finde ich, dass mir das halt komplett anders ging als euch beiden. Also ich habe wirklich ab diesen ersten Szenen damit, der Film beginnt mit einem Rückblende, das kann man jetzt auf jeden Fall ja sagen, wo wir auch die junge Diana wiedersehen, die wir schon im ersten Teil auch gesehen haben. Lily Aspel heißt die Schauspielerin. Und die nimmt an so einem Art Amazonen-Wettkampf teil, so eine Mischung aus Extremsport und irgendwie American Ninja Warrior und Cirque du Soleil irgendwie so ein bisschen. Einmal finde ich die Szene bereitet halt das ganze Thema des Films halt vor, aber darum sollte es nicht gehen, sondern ich fand halt ab diesem ersten Moment schon halt irgendwie so, das hat mich wieder so gleich so berührt und so mitgerissen. Und so ging es mir halt beim ersten Wonder Woman, wie ich auch schon anfangs gesagt hatte, irgendwie auch schon ab diesen ersten Szenen da, wo man diese Amazonen auf der Insel da irgendwie bei ihren Training und sowas sieht. Und dann ging es dann eigentlich weiter. Also ich fand diese erste Action-Szene, die dann in der Handlungsgegenwart, also 1984 spielt, fand ich dann halt auch absolut großartig wieder.
Großer Widerspruch.
das war für mich dann halt schon auch echt der erste richtige Gänsehautmoment, wo man sieht diese Diebe, die gerade den Schwarzmarkthändler da überfallen haben und dann diese, die halten dann so ein kleines Mädchen als Geisel und halt so über die Balustrade von dieser Mall und dann kommt da Wonder Woman in letzter Sekunde angeschippt und das war für mich wirklich so wieder genauso ein toller Heldinnenmoment wie beim ersten Film halt eben auch. Und danach gab es halt eben auch genug Kairo zum Beispiel auch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich keine Kritikpunkte hätte an dem Film oder sowas. Ich finde zum Beispiel diese ganze Kairo-Sequenz und den ganzen mittleren Teil auch ein bisschen schwächer. Aber es ist halt immer so ein bisschen so ein Für und Wider dann auch, selbst in diesen Momenten, weil ich halt eben finde, dass diese so komisch ist auch wirklich dieser kurze Abstecher nach Kairo, das kann man glaube ich sagen, das ist halt nicht keine besonders lange Sequenz, die da spielt. Die Action-Szene fand ich toll, also das war auch dann wieder so eine, wo ich einfach komplett begeistert war davon, aber da werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr auf einen Nenner kommen.
Nee, ich muss da kurz noch wirklich mal nachfragen, hat dich da eher begeistert, dass du die Figuren hast handeln sehen oder fandst du wirklich die Inszenierung gut? Weil mir kam das auch alles so ein bisschen irgendwie zerschnitten vor und so. Das ist so, das wirkte alles nicht so.
Nee, ich fand auch tatsächlich die Inszenierung
gut. Fluss und nicht sonderlich übersichtlich. Also, jetzt nicht, das war jetzt nicht miserabel oder so, aber wenn ich an Action-Szenen denke, die mich begeistern, dann ist da immer entweder irgendein inszenatorischer Kniff drin oder. Die stechen durch eine besondere Übersichtlichkeit heraus oder ich habe den Eindruck, dass ich mit den Figuren da sozusagen durch die Gegend gewirbelt werde oder irgendwie sowas.
Ja, aber das fand ich zum Beispiel bei der ersten Szene in der Moor, weil da ist ja halt so, dass du da schwingt sich halt Wonder Woman die ganze Zeit mit ihrem Lasso hin und her und benutzt irgendwie das Lasso, um hier einen Dieb zu fangen und da einen Dieb zu fangen und dann irgendwie hier auf die nächste Etage sich zu schwingen und sowas. Also das fand ich tatsächlich auch eine ziemlich spannende Szene sozusagen irgendwie, Indiana Jones noch weiter gedacht oder sowas, wenn man so möchte, mit der Peitsche und dem Lasso.
Sie war für mich in dem Fall nicht Indiana Jones, sie war für mich in dieser Mall-Sequenz, war sie für mich Spider-Man. Weil sie auch ständig die Leute irgendwie so da festknotete. Also ihr merkt schon da draußen, ich glaube, ihr müsst ihn euch selber angucken, weil wir können euch hier, glaube ich, nicht sagen, ob er jetzt, also, weil Julius wird ihn toll finden, Tobi und ich eher nicht so. Weil zum Beispiel für mich war auch diese Amazonen-Olympiade. Ich muss sorry nochmal sagen, ich fand sie komplett unnötig, diese Szene irgendwo.
Ja, aber da sind wir ja dann.
Also, weil es ist auch inszenatorisch, war es nett und ich fand es schön, quasi die kleine Diana noch mal wiederzusehen, weil wir hatten sie ja im ersten Film so ein bisschen so in dieser Art Trainingsmontage, wie sie sich da halt irgendwie so aufbaut und halt es doch irgendwie schafft, dass sie entgegen des Wunsches ihrer Mutter dann halt doch irgendwie trainiert werden darf und sowas alles. Das fand ich ganz cool, aber so die Szene, so es gibt dann zu dieser Szene natürlich so die Moral dazu, die natürlich dann quasi uns darauf vorbereitet, dass es jetzt sich auch widerspiegelt in dem, was Wonder Woman dann 1984 erlebt. Und es war auch schön, irgendwie mal wieder auf Themyscira zu sein, aber ich finde da, ich hätte es schöner gefunden, wenn man diese Rückblende irgendwie auf eine coolere Art und Weise eingeführt hätte. Also die Olympiade da hat für mich nichts gebracht, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht können wir das ja auch, mal als Absprung dann nehmen, auch um dann mal sozusagen in den Spoiler-Teil abzutauchen, weil ich glaube, dann wird es ja, jetzt langsam...
Genau, und
ich glaube, aber noch was sagen.
Ja, eine Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich fand, der Film kam auch überhaupt nicht in Schwung. Also, der hat für mich eine Stunde gebraucht, bis ich wusste, was da irgendwie wirklich Sache ist. Das war so, ich habe auf die Uhr geguckt und ich hatte in der ersten Stunde nicht den Eindruck zu wissen, warum mich das jetzt hier groß interessieren soll.
Na gut, ich finde auch, erst mit 2,5 Stunden, glaube ich, ja nochmal 10 Minuten länger als der erste Teil.
Ja.
Und eindeutig zu lang.
Ja, also das gebe ich euch auch. Also für mich hängt er aber eher im Mittelteil, wenn dann überhaupt, ein bisschen durch. Also den habe ich jetzt ja schon oft genug gesagt. Den Anfang fand ich auf jeden Fall stark. Diese ersten beiden Action-Szenen, die erste halt auf dem Themyscira und dann halt die erste in der Handlungsgegenwart, haben mich sofort mitgerissen. Mhm. Und dann war es eher so, dass dann halt, wo dann halt sich die Geschichte sich angefangen hat zu entwickeln und dann halt verschiedene Handlungsstränge parallel, verschiedene Figuren, deren Motivationen, das war halt dann nicht so sauber auserzählt. Und dann kommen halt so Sachen wie dann dieser kurze Abstecher nach Kairo und sowas hinzu. Mhm. Ja, aber auch das im Endeffekt hat alles hat mich jetzt nicht nachhaltig irgendwie rausgerissen aus dem Film.
Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, kommen wir zu einem kurzen Fazit, bevor wir dann in den sehr spoilerlastigen Teil übergehen. Deswegen, ich fange mal mit Tobi an, weil und wir hören mit Julius auf, weil ich glaube, dann haben wir das positivste Fazit am Schluss. Tobi, bitte, dein Fazit zu Wonder Woman und natürlich deine Filmstartswertung.
Ja, ich wollte den Film wirklich mögen als großer Freund des ersten Teils und auf dem Papier sieht auch alles danach aus, dass ich ihn mögen sollte mit Chris Pine und Gal Gadot in den Hauptrollen und 80er und alles total campy und so. Aber ich finde, dass er in so gut wie allen Belangen hinter dem ersten Teil zurückstehen muss und deswegen bin ich bei leider nur 2,5 Sternen.
Okay, das kann ich noch unterbieten. Ich würde tatsächlich nur 2 Sterne geben. Also mir tut es genauso sehr leid, dass ich ihn nicht genauso toll fand, wie Julius ihn fand, genauso toll fand wie den ersten Teil. Aber für mich gibt es einfach zu viele Punkte. Wie gesagt, also er hat mich actiontechnisch nicht sonderlich gecatcht. Ich fand auch die Story für das, was sie ist, für eine Comic-Verfilmung irgendwo zwar okay, aber nicht für 2,5 Stunden Film. Also ich fand auch die Story irgendwo ein bisschen lahm. Ich fand auch die Auflösung am Ende sehr lahm. Wie gesagt, Barbara Minerva, finde ich, hätte man für mich auch komplett aus diesem Film streichen können. Deswegen, ja, also ich bin nach wie vor noch irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht positiver über diesen Film sprechen kann, aber meins war es leider auch nicht. Deswegen kommt jetzt Julius
mit 4 von 5 Sternen.
Ja, genau.
Julius kann einfach sein Fazit vorlesen von der Kritik.
Nee, ich formuliere das jetzt schon mal irgendwie noch mal ein bisschen aus. Also,
wenn wir den Autor der Kritik schon im Podcast haben, dann muss dieser Autor jetzt nicht seine Kritik nochmal vorlesen.
Genau. also mich würde mich mit wirklich mehr interessieren, wie es euch dann geht, wenn ihr den nochmal im Kino schaut, ob ihr dann irgendwie besser, schlechter, anders den Film irgendwie wahrnehmt. Weil, also ich bin mir 100% sicher, dass das natürlich auch eine Auswirkung gehabt hat. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, damals im Kino vor 2 Monaten, hätte ich sogar 4,5 Sterne gegeben. Mhm. Einfach weil er mich da wirklich komplett begeistert hat. Und jetzt, wo ich ihn dann halt eben nochmal zu Hause geschaut habe, dann natürlich nicht in ganz so guter Qualität und halt nur auf dem Fernseher auch, ist halt einfach nicht dasselbe. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, da wird, glaube ich, auch niemand irgendwie was anderes behaupten. Und dann fallen natürlich dann auch so kleinere Probleme eher auf, als wenn man halt wie nach diesem ersten Kinobesuch erst recht, wenn man halt irgendwie davor so lange keinen Film geschaut hat und so und dann zum ersten Mal wieder im Kino ist. Naja, also jedenfalls 4 Sterne, weil ich halt eben finde, er hat mich größtenteils in vielen Szenen genauso begeistert wie der erste Teil. Ich finde es eine tolle Fortsetzung, die Figur sinnvoll und verständlich weiterentwickelt und halt eben sozusagen nicht einfach nur noch mal mehr vom Gleichen bietet. Und weil es halt eben vielleicht ein paar kleinere Schwächen gibt und insgesamt ein bisschen weniger rund ist als der erste Teil, dem ich 4,5 Sterne geben würde, gebe ich dann halt 4 Sterne jetzt in dem Fall.
Ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich ihm jetzt nur 2 Sterne gebe, diesem Film, wenn er noch mal ins Kino kommt, ich würde ihn mir auch noch mal im Kino angucken, weil, wie gesagt, egal wie schlecht ich ihn jetzt so finde, ist einfach so ein Film, den muss ich im Kino gesehen haben, weil dann, ich brauche ordentliches Surround Sound und sowas alles. Deswegen, ja, also ich werde ihn mir auf jeden Fall, wenn er dann noch mal irgendwie in die Kinos kommt, werde ich ihn mir auch noch mal im Kino anschauen. So, damit für alle da draußen, die jetzt Wonder Woman 1984 noch nicht gesehen haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns für bis nächste Woche. Für alle anderen, die ihn schon gesehen haben und jetzt noch für den Spoiler-Teil bereit sind und natürlich auch für alle, die ihn nicht gesehen haben und den Spoiler total egal ist, die dürfen natürlich auch gerne weiterhören, kommt jetzt der Spoiler-Teil. Also, Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden jetzt wirklich über alles, was in diesem
Klartext.
Film, genau, ja, aber jetzt wird Klartext gesprochen, ja, wir nicht vorher schon genug
endlich
gemacht haben.
Seit 2 Monaten sitze ich auf meinen Händen.
Und, es ist, Jungs, es ist aber wirklich immer ein bisschen schwierig, sich so zurückzuhalten, wenn man so denkt, ich habe eine Kritik, aber eigentlich brauche ich für die Kritik ein Beispiel, das darf ich nicht nennen, so, ne?
Total, ja.
Gut, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an. Also, wir haben ja erwähnt, Pedro Pascals Maxwell Lord findet ein Artefakt. Es ist der Traumstein. Und dieser Stein kann einem Wünsche erfüllen, verlangt dafür aber quasi auch etwas zurück. Und ich muss sagen, und es klingt wirklich sehr platt, wenn ich es jetzt wahrscheinlich sage, aber Pedro Pascal nimmt ja diesen Stein und wünscht sich, er wäre dieser Stein. Und ich wirklich ohne Scherz, ich habe für 2 Sekunden habe ich gedacht, okay, dieser Wunsch wird ihm erfüllt und da liegt halt Stein da unten und das war es gewesen, weil er wünscht sich, dieser Stein zu sein. Und ich meine, es ist wie so mit jedem Genie oder Geist, der die irgendwie Wünsche erfüllt, so, du musst deinen Wunsch explizit und ordentlich aussprechen, weil ansonsten, wenn du einfach so sagst, ich wünschte, ich wäre wie du, ja bumm, dann bist du ein Stein. Und das passiert jetzt natürlich nicht, weil sonst wäre der Film irgendwo ziemlich schnell vorbei und das fand ich blöd. Und jetzt kommen wir zu dem einen Punkt, der ja auch so ein bisschen so eine Kontroverse ausgelöst hat und ich würde mich manchmal interessieren, wie euch es dabei geht, weil letztendlich wissen wir jetzt, okay, Diana erfüllt sich ihren innersten Wunsch und möchte Steve Trevor wieder zurückhaben. Der kommt dann auch zurück. Allerdings nicht wirklich als Steve Trevor, sondern aus mir absolut, wirklich absolut unerfindlichen Gründen. Und ich meine, dieser blöde Stein lässt irgendwie Mauern aus der Erde hochfliegen, schenkt den Leuten irgendwie Atombomben und Millionen von Dollar und was weiß ich nicht. Aber wenn sich Gal Gadot als Wonder Woman Steve Trevor wünscht, bekommt sie nur den Geist von Steve Trevor in irgendeinem anderen random Typen und das war's. Und das fand ich irgendwie, also ich verstehe nicht so wirklich, warum sich so viele Leute darüber aufregen, jetzt so, oh, und wenn sie, weil sie hat ja auch Sex mit dem, oh, ist das jetzt irgendwie schon Vergewaltigung, was ist mit dem und so. Das hat mich nicht gestört, weil es ist wie mit jeder Körpertauschkomödie irgendwie so, das ist halt so, aber Ich verstehe nicht so ganz diesen Bezug dahinter, warum man sagt, okay, der muss jetzt in dieser Person sein, warum kann er nicht einfach ganz normal als Steve Trevor wieder da sein?
Tja.
Ja, Julius, erklär das mal jetzt.
Nee, keine Ahnung. Also kann ich dir wirklich auch nicht sagen. Es ist aber, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich da im Kino und jetzt auch beim zweiten Mal schauen, ehrlich gesagt, kein bisschen drüber nachgedacht habe. Also es scheint ein Thema zu sein, was manche Leute irgendwie aufregt oder berührt. Deswegen will ich das jetzt auf keinen Fall irgendwie als völlig fehlgeleitet oder sowas darstellen, um Gottes Willen. Aber ich kann ich einfach nichts zu sagen, außer dass es mich nicht gestört hat und ich auch nicht drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt.
Also ich fand es einfach nur komisch. Also ich meine am Ende, weil es wird ja dann auch so, er steht ja dann auch vom Spiegel und du siehst ja dann, ich glaube in den Credits wird er auch nur als Handsome Guy bezeichnet oder irgendwie so. Und dann siehst du ihn kurz, aber sie sagt ja dann selber auch, ja, das ist zwar ein anderer Körper, aber ich sehe nur dich. Und dann dreht sich die Kamera, das ist ganz clever irgendwie auch so inszenatorisch gemacht. Und dann sehen wir halt für den Rest des Films eigentlich auch nur Chris Pine. Aber irgendwie fand ich es trotzdem komisch, wozu jetzt dieser Sonderkniff noch da sein musste, warum man nicht einfach gesagt hat, ja, Steve Trevor ist wieder da und taucht auf und das war's.
Na, ich meine, höchstens vielleicht, um halt sozusagen das letzte Szene in dem Film vorzubereiten, wo er dann Diana dann auf diesen Mann nochmal trifft, der dann sozusagen wieder er selbst ist. Und dann halt eben auch angedeutet
wird. Und nicht weiß, dass er mit ihr geschlafen hat.
Nee, das nicht, aber wo dann halt eben angedeutet wird, dass dann halt eventuell, dass sie sich sozusagen Steve hinter sich gelassen hat und jetzt bereit ist, auch sich auf jemand Neuen einzulassen. Mhm. Auch wenn es streng genommen derselbe Mann ist. Ja, keine Ahnung.
Also, naja, aber am Ende finden sie ja auch nicht, also sie findet ja dann nicht mit dem Neuen zusammen, sondern es ist ja dann so inszeniert, dass der Neue weggeht. Und
naja, nein, aber es wird zumindest angedeutet, dass sie sozusagen wieder bereit ist, sich jetzt auch auf jemanden Neuen einzulassen, würde ich sagen. Ich meine, man kann die Szene bestimmt auch unterschiedlich verstehen. Und das ist halt eben auch, und jetzt kann ich endlich mal drüber sprechen, es ist halt wirklich einfach das, die aller stärkste Szene für mich in dem ganzen Film ist halt wirklich dieser Moment, wo sich Diana zum zweiten Mal von Steve verabschieden muss, nachdem sie ihm quasi schon am Ende des ersten Teils auf Wiedersehen sagen musste, weil sie hat sich gewünscht, dass er wiederkommt, der Preis dafür ist, jetzt können wir es ja endlich sagen, sie verliert ihre Superkräfte. Was ich zum einen schon mal super spannend finde, was passiert eigentlich mit so einer Heldin, die ihre Superkräfte nach und nach verliert und jetzt zwar nicht so wie halt so bei Superman, wo irgendwie immer Krypton eine Rolle spielt und dann halt aber irgendwie im letzten Moment es dann doch irgendwie wieder schafft, sondern es ist einfach konsequent, die Kräfte werden konsequent weniger und sie muss halt einfach überlegen, ist es das wert, dass ich sozusagen meinen innersten Wunsch erfüllt bekomme, dafür aber meiner Berufung als Heldin nicht mehr nachkommen kann. Und wie sie dann sozusagen dieser ganze Film dann auf diesen Punkt hinsteuert, man sieht, wie sie immer schwächer wird, wie sie dann von Cheetah wirklich auch in ihrem ersten Kampf verprügelt wird. Und dann, wie sie sich dann schlussendlich dazu durchringt und diese Szene, wo sie sich dann von ihm verabschiedet, fand ich wirklich auch beim zweiten Mal gucken wieder so berührend und so unfassbar stark inszeniert, weil das halt auch Patty Jenkins dann in so einer langen Kamerafahrt einfach nur zeigt, wie sie dann da ihn zurücklässt und er sagt dann auch noch sowas wie, ich bin sowieso schon tot oder so. Und dann, das ist irgendwie auch, klar kann man es auch kitschig finden und so, aber ich fand es einfach unfassbar stark.
Also ich musste da zum einen zustimmen und zum einen widersprechen. Also die Szene, von der du sprichst, an sich, ich fand die auch mega stark, wenn sie sich wirklich von ihm verabschiedet und du hörst ja dann auch noch, wie er steht ja hinter irgendeiner Säule und dann hörst du noch dieses I love you und sie rennt schon weg mit Tränen unter den Augen und fand ich auch, das war wirklich auch für mich so einer der stärksten Momente. Was ich persönlich schade fand, war, dass mir war dieses ich verliere meine Kräfte Thema nicht stark genug ausgearbeitet. Also ich finde, ich habe da erst irgendwie so richtig in Kairo gecheckt, als sie ja dann auch tatsächlich mal irgendwie keine Kugel ablenken kann, okay, also irgendwas stimmt jetzt nicht mit ihr und dann wird irgendwie so erklärt, ja, okay, sie hat, also ich finde, man hätte ihr noch viel mehr diese Kräfte entziehen müssen und sie hätte halt wirklich in diesem Kampf gegen Barbara, den ersten, den sie da hat, wirklich so halb sterben können von mir aus auch, so damit sie halt wirklich so auch diesen Moment erkennt, so verdammt, wenn ich jetzt irgendwie die Welt davor beschützen will, irgendwie komplett in den Abgrund zu stürzen, dann muss ich jetzt das Einzige, was ich jemals in meinem Leben geliebt habe, aufgeben. Und ich glaube, es hätte dieser Szene nochmal irgendwie mehr Power gegeben. Und was ich dann wiederum ein bisschen schade fand, war, dass im gleichen Zusammenhang diese Szene in so die eine der kitschigsten Szenen in diesem ganzen Film verfällt, nämlich das Wonder Woman auf einmal merkt, dass sie fliegen kann. Und dieses, und dann hörst du auch noch so aus dem Off so Steve Trevor, naja, fliegen, ja, das ist nicht mehr als so ein bisschen Wind und Gleiten und so, das ist nicht schlimm. Und auch da hätte ich, und da, wir hatten ja schon die Fähigkeiten angesprochen. Also das fand ich so, klar, natürlich wissen Comicleser, dass Wonder Woman fliegen kann. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie das besser ausbauen. Und Tobi meldet sich schon wieder.
Ja, Tobi ist schon wieder ganz verzweifelt. Genau.
Ich komme mir ein bisschen vor wie in der Schule, wo dann so bestimmte Leute immer so ihren Finger ganz oder den ganzen Arm weit ausgestreckt haben und dann immer so geschnipst haben, so, nehmt mich ran, ich weiß es, ich weiß die Antwort, ich will jetzt nicht auch was sagen.
Dann sag jetzt was.
Ja, ich würde widersprechen, oder ich widerspreche, da brauche ich keinen Konjunktiv, wenn es um den Kitsch-Aspekt geht, weil der Film halt einfach insgesamt total drüber ist und der erste war es auch schon und ich meine, es geht um Amazonen und so, also das ist, da passt jede kitschige Szene, finde ich, ganz gut rein. Und vor allem zwischen den beiden, zwischen Diana und Steve. Aber wenn es darum geht, dass sie da ihre Kräfte verliert und dann ihr Opfer ist, eben auf Steve zu verzichten, dann bin ich bei Sebastian, weil das ist zwar in dem Film drin, das stimmt, aber es ist halt am Ende irgendwie so ein bisschen drin und es ist nicht so, dass der Film das zum Thema hätte. Ja, also wenn ihr mir eine Geschichte erzählen wollt darüber, wie eine super starke Heldin, die auch noch fliegen kann, womit ich kein Problem habe, wie gesagt, der ganze Film ist drüber, wenn ihr mir die Geschichte von dieser Heldin erzählt, wie sie ihre Kräfte verliert, dann muss das halt das zentrale Thema des ganzen Films sein, und zwar von Anfang an. Und das ist es halt nicht. Ja.
Ja, ich würde halt sagen, das ist es schon. Also, weil halt dieses Thema der Versuchung, waren wir uns ja vorhin auch schon nicht einig, wie ich finde, halt eben mit diesem Prolog schon etabliert wird, wo halt die kleine Diana schummelt, um ihre Chance zu gewinnen und dann halt eben auch schon, kann man sagen, vielleicht relativ deutlich gesagt wird, Diana, so geht's aber nicht. Und das wird dann halt eben den ganzen Film halt weiter durchgespielt und ich finde halt eben auch, dass das mit den Kräften durchaus schon sehr früh eine Rolle spielt. Also als ich zum Beispiel beim ersten Mal ganz übersehen habe, ist die Szene, wo sie in das Büro von Max Lord einbrechen und sie das Schloss nicht aufkriegt. Und dann sagt Steve noch sowas von wegen, oh, das muss aber ein starkes Schloss sein oder sowas. Und dabei liegt es daran, dass sie zu diesem Punkt schon angefangen hat, ihre Kräfte zu verlieren. Und dann gibt es noch, nachdem sie aus Kairo wieder da sind, so eine Szene, wo halt eigentlich Steve dann auch schon sie mehr oder weniger dazu drängt, es wird nicht anders gehen, du musst mich aufgeben, wo das also schon vorbereitet wird und sie halt dann eben aber dann noch halt eben das auch komplett abblockt. Also ich finde nicht, dass sich Patty Jenkins das zu leicht macht in dem Fall, dass sie es nicht gut genug durchspielt, aber naja, ich meine, das nimmt man halt so oder so wahr und ja.
Was ich halt irgendwo auch komisch finde, dass sie dieses Schloss irgendwie, mit dem Schloss hat sie Mühe, aber wenn sie dann aus dem Smithsonian einen Kampfjet klauen, dann kann sie auf einmal Sachen unsichtbar machen. Und da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, wo ich finde, dieser Film zieht sich auf einmal irgendwo Superkräfte aus dem Arsch, um irgendwie das jetzt ein bisschen cooler zu machen. Sei es, dass Diana auf einmal mit ihrem Lasso so, du hast vorhin gesagt, Julius Indiana Jones, so ein Mix aus Indiana Jones und Spider-Man, schwingt sie sich mit ihrem Lasso durch die Gegend. Jetzt kann sie auf einmal Dinge unsichtbar machen und dann haben wir halt so Fanservice, yeah, der unsichtbare Jet ist endlich da und wir sehen, wie sie damit rumfliegt. Übrigens, was ich zumindest cool finde, ist, dass der unsichtbare Jet auch sie unsichtbar macht, weil ich fand es in der alten Serie immer wahnsinnig lustig, dass du Linda Carter trotzdem immer noch vorne hast sitzen sehen und der Jet war unsichtbar, also das war immer so, ah ja, okay, gut, dann wozu brauchst du denn einen unsichtbaren Jet, wenn man dich trotzdem sieht? Und dann wird ja noch kurz erzählt, irgendwie, ja, sie hat es mal ausprobiert, weil ihr Vater Zeus hat das ja auch gemacht, um quasi diesen Bannzauber da, um die Insel der Amazonen zu legen. Und ja, vor 15 Jahren hat sie es mal irgendwie mit einer Kaffeetasse geschafft und jetzt natürlich, wo sie es braucht und obwohl ja angeblich ihre Kräfte schwächer werden, kann sie jetzt einen ganzen Jet irgendwie für mehrere Stunden unsichtbar machen. Ja, fand ich auch ein bisschen albern, echt,
ja. Tobias, bitte.
Danke, Julius. Es geht mir auch gar nicht so sehr um die Sichtbarkeit, dass die Kräfte schwinden, sondern eher, dass ich es einfach nicht nachfühlen konnte. So. Also ich bekomme von dem Film nicht dargestellt, dass sie da ein Problem irgendwie hätte. Ne? Und ja, ehrlich gesagt habe ich auch die Momente, die du gerade angesprochen hast, die hatte ich tatsächlich auch nicht mehr so im Kopf, das war mir dann zu subtil für so, für ja. so, für so, da tut mir leid, bei so einem Film, der so dermaßen drüber ist, da achte ich doch nicht auf solche Subtilitäten.
Naja, nee, oder aber, man achtet halt schon drauf, so wie,
ja, so wie ich. Ja, wie gesagt, mein Punkt ist, ich wollte es, also wenn ich sage, ich möchte das erzählt bekommen, dann meine ich damit, ich muss sehen, wie jemand darunter leidet, diese Kräfte zu verlieren. Ein wunderbares Beispiel, vielleicht etwas andere Art, ist der Spider-Man-Film von Sam Raimi mit Tobey Maguire, wo ich echt den Eindruck habe, den ganzen Film durch, dass dieses Heldsein, die Hauptfigur, massiv fertig macht und das halt wirklich sich durchzieht und so. Und wenn jetzt bei Wonder Woman 2 das Thema gewesen sein sollte, sie verliert ihre Kräfte, dann ja, meinetwegen hat man das hier und da sehen können oder so, aber wirklich angekommen oder so ist es nicht, weil ich halt nicht mitbekommen hätte und vom Film dargestellt bekommen habe, was das mit ihr macht.
Ja, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber es ist eine Diskussion, die ich so oder so ähnlich auch schon ganz häufig mit über Superheldenfilme geführt habe, wo ich häufig schon gehört habe, ja, aber das wird doch gar nicht gut genug erzählt. Und dann frage ich mich, doch, es wurde gut genug erzählt. Aber ich weiß nicht, das scheint irgendwie so ein grundsätzliches Problem zu sein, wo einfach dann so subtile Sachen vielleicht einfach auch zu subtil sind oder halt nur, wenn man wirklich so begeistert ist wie ich von dem Film, dann halt ankommen oder wenn man halt so tief in der Comic-Historie drinsteckt, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, würde mich jetzt nie im Leben als Wonder Woman Comic-Experten bezeichnen oder sowas. Mhm. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die Szene mit dem unsichtbaren Jet. Und davon gibt es tatsächlich einige. Also man kann auch, ich würde auch sofort sagen, ja, das ist mit diesem komischen Partikel-Dingsbums am Schluss, das ist Quatsch, natürlich ist das Schluss. Ist mir aber eigentlich alles völlig egal gewesen in dem Film. Also ich kann total verstehen, wenn man sich darüber beschwert oder wenn man das blöd findet oder wenn man sagt, das hat mich rausgerissen, weil ich kann es auch nicht verteidigen. Es ist halt einfach ein Plot-Element, was sie halt irgendwie brauchen. Aber für mich ist das Entscheidende halt, was der Film draus macht. Und das ist halt in dem Fall von dem unsichtbaren Jet, ist es halt einfach eine tolle Szene, wo sie da durch dieses Feuerwerk fliegen und in diesem unsichtbaren Jet und dann die Explosion von den Raketen um sich drumherum und halt einfach dann auch die Musik so anschwillt und so. Und am Schluss ist halt einfach, dieses mit dem Partikel-Ding sorgt halt einfach dann halt für die zweite tolle Szene in dem Film, über die ich bisher noch nicht sprechen konnte oder schreiben konnte. Nämlich das Finale, wo dann halt eben Wonder Woman alle dazu bringt, dann ihre selbstsüchtigen Wünsche wieder aufzugeben. Und klar kann man halt dann eben sagen, oh, das ist doch totaler Stuss, wie soll das funktionieren und so. Aber wenn es halt eben dazu für sorgt, dass es halt so eine starke Szene dann gibt in dem Film, dann ist es mir echt egal.
Na, bei dem Finale muss ich sagen, also das Finale ist ja quasi zweigeteilt. Wir haben ja dann noch einmal diesen großen Kampf gegen Barbara, die ja dann wirklich schon zum Apex Predator oder einfach zum Cats Reject geworden ist. Den Kampf fand ich halt wirklich einfach sehr, sehr langweilig.
Ja, der war nicht besonders gut.
Der war leider so als finaler Kampf irgendwie, also weiß ich nicht, ich glaube, dann hätte ich mir lieber nochmal den Ares-Kampf aus dem ersten Teil angeguckt.
Ja, ich würde halt behaupten,
dass
gar kein finaler Kampf sein soll in dem Sinne. Also ich glaube, deswegen ist der halt auch eigentlich relativ kurz und relativ schnell vorbei dann wieder, weil sich dann halt eben zeigt, sobald Wonder Woman wieder ihre kompletten Kräfte hat, hat eigentlich Cheetah keine Chance gegen sie. Ja. Und dann ist halt die ganze Sache ganz schnell vorbei. Und das fand ich dann halt, deswegen kann ich das auch nicht stimmen. Klar, es ist irgendwie alles bei schummrigem Licht gefilmt, damit du halt eben die Effekte, die ich okay fand, den Cheetah-Look, halt eben nicht so genau siehst und so. Dann ist halt aber auch relativ schnell dann halt Ende und dann kommt halt eben das Finale und das habe ich zum Beispiel auch in meiner Kritik hervorgehoben, was ich halt toll fand, dass es halt eben keinen bombastischen Schlusskampf gibt, der dann irgendwie eine halbe Stunde dauert, so wie bei Ares halt damals.
Ja, am Herzen ist es vielleicht auch so ein bisschen Klugscheißerei, so an kleinen Sachen oder so. Das fand ich ja auch ganz nett. Das ist mal nicht, wir haben irgendwie einen großen blauen Strahl, der in den Himmel schießt und wieder irgendwie dafür sorgt, dass die Welt bald untergeht oder so. Das fand ich tatsächlich auch ganz nett. Und das ist halt auch so für mich der Punkt, warum ich Maxwell Lord als Figur irgendwo ganz interessant fand. Weil da sind wir ja wieder so ein bisschen bei diesem Thema der Versuchung, was du ja immer meinst, Julius, dass er ja letztendlich auch von dieser Macht selber total korrumpiert ist so, ja, ne? Und einfach irgendwann immer mehr und mehr und mehr will. Und ist dann ja, gibt es ja dann auch noch diese kleine Geschichte da mit seinem Sohn und so. Das fand ich ja auch irgendwie, das hat ja irgendwie auch noch gepasst. Was ich zum einen merkwürdig fand, war, dass Maxwell Lord dann am Ende ja noch diese komische Rückblende bekommt, wo man dann sieht, wie brutal sein Vater ist und dass er ins Bett genässt hat und deswegen ist er jetzt irgendwie der Mann, der er geworden ist. Was ich ein bisschen schade fand, war tatsächlich, wir sehen ihn ja am Ende in diesem komischen Machtfeld da, keine Ahnung, was ja denn in die ganze Welt auf alle Fernseher geschoben wird. Und Diana versucht ja mit ihrem Lasso der Wahrheit irgendwie ihn einzufangen und der starke Wind von diesem Machtfeld schießt das ja immer wieder weg. Und so, ohne dass du es als Zuschauer merkst, ohne dass es natürlich auch Maxwell merkt, ist es ihr trotzdem auf einmal irgendwie gelungen, dass sich so ihr Lasso doch noch so um seinen Fuß gewickelt hat und deswegen kann sie halt ihre Ansage an die Leute machen. Und das fand ich war halt auch so ein bisschen, das war für mich einfach ein bisschen faul, wenn ich ehrlich sein soll. Also da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man halt wirklich mehr sieht, wie das am Ende passiert, aber einfach nur so dieses so, ah ja, guck mal da, ja, es ist an seinem Fuß und der hat es nicht mitgekriegt und ihr habt es auch nicht mitgekriegt. Haha, und das fand ich echt ein bisschen faul. Ja. Muss ich leider sagen, das hat es für mich echt so ein bisschen raus.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich würde halt sagen, es ist halt sozusagen dann, soll halt symbolisieren, dass dann mit Gewalt ihm nicht beizukommen ist, weil er dann halt eben durch diese ganzen Wünsche halt so mächtig geworden ist. Aber wenn du es halt eben anders versuchst, dann schaffst du es. Genauso wenig hätte sie ja mit Gewalt sozusagen alle 6 Milliarden oder wie viele auch immer es Menschen damals gab auf der Welt, dazu bringen können, ihre Wünsche wieder aufzugeben, aber halt eben durch, also ich sag mal so, wenn mich Wonder Woman streng, aber gütig anschauen würde und dann mir erklärt, warum mein Wunsch selbstsüchtig und falsch ist, dann würde ich auch meinen Wunsch sofort wieder aufgeben.
Wobei ich ja da immer noch fragen muss, hat Barbara ihren Wunsch auch rückgängig gemacht?
Man sieht da am Schluss ja wieder, wie sie sich zurückverwandelt hat.
Ja gut, aber du weißt ja, sie hat sich ja nur von diesem Apex
verwandelt. Ja gut, vielleicht ist sie doch die mittlere.
Ich meine, das ist zumindest so ein bisschen dieses Loophole, wo man später immer noch sagen könnte, sie taucht halt irgendwo vielleicht dann doch noch wieder auf. Ne?
Ja. Naja, nee. Also ich meine, dieser Predator, der sie ist, dieses Raubtier, das ist ja halt eine comicfilmartige Metapher dafür, dass sie so eine dominante, brutale Persönlichkeit wird, ne? Und wenn das dann sozusagen sich bildet.
Das ist ja auch nochmal das, was Maxwell ihr ja zusätzlich noch
gibt. Der zweite Wunsch sozusagen, genau.
Genau, das ist ja quasi letztendlich dadurch, dass er ja die Macht hat, sich was zu nehmen und es irgendwo hin zu verteilen. Deswegen, also da, das finde ich zumindest so als Ansatz irgendwo ganz interessant, dass wir halt quasi zum Schluss Kristen Wiig da zwar wieder in ihrer normalen Gestalt sehen, aber theoretisch die Möglichkeit ist da, dass sie immer noch so einen Funken der Macht irgendwie übrig hat, die sie quasi von Diana bekommt.
Also wenn es Leute gibt, die sich dann einen Cheater-Film wünschen, kann man für diese Menschen da vielleicht...
Nee, ich könnte mir dann, vorstellen, dass das dann irgendwie in Wonder Woman 3 oder so nochmal aufgegriffen wird.
Ja, genau.
So wie halt also, hier zum Beispiel auch Leute, hier der aus Aquaman, der Bruder Patrick Wilson, der wird ja auch im zweiten Aquaman-Film nochmal dabei sein. Und man hat es ja auch mit Thor und Loki schon gehabt im MCU. Mhm. Könnte auch ganz spannend werden. Keine Ahnung.
Ja. Kann sein, aber erzählerisch finde ich das ziemlich rund, wie das gelöst wurde. Ich meine, wie ihr schon gesagt habt, es geht darum, dass nicht durch Gewalt zum Schluss, sondern durch Einsicht auch Leute sich wieder ändern und von ihren Wünschen absehen und in ihre alten Persönlichkeiten zurückbekommen. Und insofern finde ich das auch für die Minerva-Figur total passend, dass sie dann nicht jetzt irgendwie vielleicht doch noch ein bisschen was Raubkatzenhaftiges hat, sondern dass sie ganz einfach wieder die alte ist.
Und diese Szene, das war halt dann wirklich auch der zweite Höhepunkt für mich. Also das fand ich großartig, dann diese Sequenz, wo sie dann halt eben, wo Wonder Woman dann halt eben die Menschen anspricht und man halt dann überall auf der Welt auch sieht, dieses goldene Leuchten von dem Lasso quasi und so, und dann halt diese ganzen selbstsüchtigen und irgendwie auch ängstlichen oder aus Angst geborenen Wünsche irgendwie dann wieder zurückgegeben werden und sowas, das fand ich toll. Alle haben sich lieb. Schön.
Ja, genau, das ist doch schön. Wie schockiert wart ihr denn über das gebotoxte Gesicht von Linda Carter? Weil Linda Carter, für alle, die es nicht wissen, sie hat, ich weiß, 70er Jahre? Es gab eine Wonder Woman TV-Serie, in der Linda Carter damals die Hauptrolle gespielt hat. Und ich fand ihr als kleiner Junge, fand ich sie immer sehr toll, weil sie allein schon diese Verwandlungsszene, dann dreht sie sich immer so ewig im Kreis, wo ich gedacht, mein Gott, der muss doch beim Dreh richtig schwindelig gewesen sein. Und vor allem, ich habe die jetzt irgendwie, weiß ich, vor 3-4 Jahren oder so nochmal geguckt. Und wenn man die jetzt so mit nicht mehr ganz so naiven Kinderaugen schaut, dann fallen einem so diese ganzen schlechten Tricks aus den 70er Jahren erstmal irgendwie auf, wenn sie mit ihrem goldenen Lasso irgendwie so irgendwo hochklettert und statt einem goldenen Lasso ist auf einmal so ein dicker Tau, so an dem sie sich dann da festhält. Und ich hatte ja schon beim ersten Teil irgendwie gehofft, dass man Linda Carter in irgendeinem Cameo wieder einbaut. Das ist leider nicht passiert. Aber die Post-Credit-Scene von Wonder Woman 1984 lässt uns jetzt einen Blick auf sie werfen. Julius, willst du das vielleicht kurz mal in Relation bringen, was wir da sehen?
Also ich fand das ganz spannend, weil als ich den im Kino gesehen habe, war die Szene nicht dabei. Okay. Also die haben keinem Kritiker-Screening war die Szene drin. Also weder Kino noch, wenn irgendwie Screeners verschickt wurden, also für diese ganzen Interviews und Kritiken und sowas in der ersten Runde. Und jetzt erst, wo es den Film sozusagen dann erst in den USA im Kino und auf HBO Max und jetzt bei uns bei Sky gibt, da ist diese Szene dann drin. Ich muss sagen, ich fand das einfach noch einen schönen irgendwie warmherzigen Moment am Schluss. Zumal ja diese Asteria, die Linda Carter spielt, auch schon an zwei Stellen vorher im Film erwähnt wird. Also das ist die diese goldene Rüstung dann eigentlich ursprünglich getragen hat, die Wonder Woman dann im Finale auch anhat. Und das fand ich eigentlich einfach irgendwie eine schöne Geste, dass man sich da sozusagen irgendwie nochmal so vor Linda Carter verneigt, die ja diese ikonische Rolle und diese ikonische Figur damals gespielt hat. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Ja, nee, ich fand's auch ganz, ganz schön. Vor allen Dingen, es war jetzt auch keine dieser Post-Credit-Scenes, wo man jetzt irgendwie alle Comicbücher durchwälzen muss, um überhaupt zu verstehen, was man uns damit sagen will, sondern du hast ja schon erwähnt, ne, die Asteria wird ja häufig, ich glaube ja auch genau zweimal irgendwie im Film schon erwähnt. Jetzt, das Einzige, was ich ein bisschen albern fand, war, dass sie sich umdreht. Mein Name ist Asteria. Also, aber gut, das musste halt irgendwie. Nee, aber das fand ich auch ganz schön, dass sie tatsächlich wenigstens die Chance bekommen hat, jetzt in dem neueren Wonder Woman-Film irgendwo mal mit aufzutauchen.
Ja, fand ich auch.
Wollen wir es einfach dabei belassen, auf dieser positiven Note?
Ich will noch Musik, das Thema Musik ansprechen, weil Sebastian sich immer beschwert, dass er der Einzige ist, der das Thema Musik anspricht.
Nein, ich habe mich nur letztens beschwert, dass ich, nicht beschwert, aber ich war von mir selbst erstaunt, dass ich mal das Thema Musik anbringe, weil sonst, ich bringe das Thema Musik eigentlich nie an. Ja. Deswegen, also bitte.
Ja, ich fand.
Haben sich auch Hörer schon gewünscht, dass wir mehr über Filmmusik
reden. Ich rede jetzt gerne nochmal kurz über die Filmmusik. Also ich glaube, dieses Wonder Woman-Thema, was man aus Batman wie Superman und dem ersten Wonder Woman-Film kennt, das hat wahrscheinlich jeder ungefähr im Ohr, also dieses rockige, was hat
immer noch großartig.
Absolut großartig.
Kommt halt kaum vor.
Beim ersten Auftritt von Wonder Woman damals in Batman wie Superman zum ersten Mal zu hören. Und was ich auch schön fand hier, also es war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich, weil ich halt natürlich fest damit gerechnet habe, dass das wieder genauso hier wird. Aber was Hans Zimmer, der Komponist, den ja wahrscheinlich jeder kennt, von Fluch der Karibik, Gladiator, jedem Christopher Nolan-Film der letzten Jahre und so weiter, der macht es halt hier, entwickelt es so ein bisschen weiter zu so einem irgendwie eine reiferen oder erwachseneren oder weiseren Version und so sich halt eben auch Wonder Woman in dem Film entwickelt. Und deswegen fand ich das eigentlich eine ganz schöne Spiegelung, habe aber tatsächlich auch zwei Momente, über die ich ein bisschen gestolpert bin, weil an einer Szene, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Sebastian oder Tobias, euch beiden, ein Musikstück aus Batman wie Superman auch kommt, und zwar das Batman-Thema, was ich sehr, sehr irritierend fand beim ersten Mal schauen. Ich meine, das ist ein tolles Stück, aber es ist eindeutig das Batman-Thema, sozusagen sein auch seine traumatische Vergangenheit und sowas irgendwie signalisiert oder symbolisiert. Und das dann halt im Verhältnis zu Max Lord zu hören, war sehr irritierend. Und das Zweite ist dann bei ihrem ersten Flug, da hört man dieses Adagio in D Minor, was man aus Sunshine vor allem kennt. Das ist auch ein absolut fantastisches Stück. Und Patty Jenkins hat schon gesagt, dass die beiden Stücke verwendet wurden. Das macht man beim Schnitt oder bei der Postproduktion von Filmen so, dass die dann so zuerst so quasi behelfsmäßig nur Musik bekommen, damit man so ungefähr weiß, was da für eine Stimmung erzeugt werden soll. Und dann kommt der Komponist dazu und komponiert die richtige Filmmusik. Und da haben sie einfach drin gelassen, weil sie gesagt haben, hey, das ist einfach so tolle Musik und so, das passt doch einfach, lassen wir es einfach drin. Zumal dieses eine Stück ja auch dieses Batman-Thema ja auch von Hans Zimmer komponiert wurde. Mhm. Ja, weiß nicht. Also die Musik fand ich toll, diese beiden Szenen, auch so schöne Stücke das auch sind, bin ich etwas drüber gestolpert.
Was ich ein bisschen schade fand, war, dass es für einen 80er-Jahre-Film keine coole 80er-Jahre-Mucke gab. Ich meine, ja. ich liebe den Trailer, der zu New Order's Blue Monday geschnitten ist, weil das finde ich einfach nur geil. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil zumal mich diese Mall auch so ein bisschen an die Mall aus Stranger Things Staffel 3 erinnert hat. Das spielt ja dann auch in dieser Einkaufshalle. Und ja, so ein bisschen mehr 80s-Feeling, einfach so von der Mucke her, hätte ich mir gerade zum Anfang, gerade wenn wir halt auch mit Steve Trevor so erleben, dass er einfach irgendwo kommt, so nach dem Motto, wie, das nennt ihr Musik so? Irgendwie, da hätte man auch wahrscheinlich auch noch einen coolen Gag machen können und dann hätte man den komischen Papierkorb-Gag irgendwie rauslassen können, wie, ach, das ist Kunst? Nein, das ist ein Papierkorb. Also ein bisschen mehr 80s-Musik hätte ich mir gewünscht und Tobi meldet sich und bestätigt das vielleicht.
Ja, und vor allem, kann mir irgendeiner von euch erklären, warum der Film 1984 spielt? Also, weil du die 80er ansprichst. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die den Film in diesem Jahr angesiedelt haben. Und ich verstehe nicht, warum die das so überspezifisch machen. Also auch noch das in den Filmtitel heben. Ich meine, die 80er kommen in dem Film natürlich so ein bisschen vor, wenn es darum geht, wie Steve Trevor in seinen neuen Klamotten aussieht und so. Aber es ist ja nicht mal so, dass sie sich da irgendwie so retro-mäßig drin suhlen würden, wie jetzt so in Richtung Stranger Things oder so. Sondern
das Problem ist, du hättest den Film halt nicht Wonder Woman 2 nennen können, weil wenn sie es abkürzen mit WW2, dann heißt es in Amerika World War II.
Ja.
Und okay, aber dann hätte man ja auch Wonder Woman 1985 machen können. Oder man hätte auf die 80er komplett verzichten können. Also ich verstehe wirklich nicht, warum der Film da zu dieser Zeit spielt. Ich sehe auch keine größere sozusagen thematische Verbindung. Und warum ausgerechnet 84?
Also ich habe mit Patty Jenkins ja schon ein Interview auch gehabt zu dem Film. Und da haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und da hat sie halt dann, finde ich, zwei ganz gute Argumente dafür dargelegt. Das erste ist, darüber kann man sicherlich streiten, dass die 80er ein ganz gutes Spiegelbild für unsere moderne Welt sind. Sozusagen, aber halt alles noch krasser. Also sozusagen, das haben sie auch schon von Anfang an immer betont. So, und dieses ganze, ja, da war die westliche Welt auf ihrem Höhepunkt, der Höhepunkt der Dekadenz und alles dreht sich nur um Geld und schön aussehen und so. Und also es ist sozusagen, es ist ein Spiegelbild für unsere Welt, das aber noch überzeichneter ist. Das ist sozusagen das eine Argument. Und das andere, was ich noch schlüssiger finde, ist, man spart sich diese ganzen DCU-Verbindungen, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben. Das hat aber Patty Jenkins nicht ganz so deutlich wie wir und nicht ganz so negativ wie wir natürlich gesagt, weil sie auch vorsichtig sein muss, was sie sagt in so einem Interview. Aber sie hat halt ziemlich deutlich angedeutet, dass es halt eben, du sparst dir dann halt eben sowas wie, und was ist eigentlich mit Batman? Warum hilft Superman nicht? Oder wo ist eigentlich Cyborg und Flash oder sowas? Weil die halt einfach alle noch nicht auf der Welt waren.
Die typischen Themen, die man immer bei Marvel gefragt hat, so, warum kommen jetzt nicht noch die anderen Avengers dazu? Ne? Ja, gibt es halt irgendwie noch nicht.
Hätte man sich aber bei Wonder Woman 1975 auch gespart.
Ja, aber dann geht's halt, das ist halt beides. Das ist halt sozusagen die 80er halt als Kommerz, Kapitalismus, Hochburg und halt eben, man spart sich das Gegenwart-Setting oder man dadurch, dass der Film nicht in der Gegenwart spielt, spart man sich irgendwie Kopfschmerzen mit irgendwelchen Querverbindungen und und so.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn sie es Wonder Woman 1983 genannt hätten, dann hätten sie einen Verweis auf meine Geburt mit reinbringen müssen. Das wäre auch blöd gewesen, deswegen habe ich 1984 passt ja besser.
Ehrlich gesagt, eine Sache noch dazu.
Ja.
Ich glaube, das ganze Geheimnis dahinter, hinter diesem Jahrzehnt, ist nicht eine irgendwie thematische Verbindung, sondern einfach, dass sie beim Schreiben des Drehbuchs, das ist ja schon relativ früh passiert, also schon vor ein paar Jahren ging das ja los und der Film wurde ja noch x-mal verschoben, dass da einfach 80er-Filme in waren, diese ganze Retro-Schiene. Und da haben sie halt gesagt, okay, jetzt mal auch für Wonder Woman auch. Ne? Aber die Nummer ist halt durch.
Ja.
80er-Jahre, ja. Wie gesagt, Stranger Things haben wir angesprochen. Also es ist ja einfach auch ein bisschen in und ist vielleicht auch so das Zeitalter, zu dem man noch so auch noch am ehesten, selbst als junger Mensch, irgendwo so einen Bezug hat. Und ja, warum nicht? Ist jetzt halt nur jetzt bin ich halt gespannt, ob der nächste Wonder Woman dann halt auch nochmal quasi in der Vergangenheit in Bezug auf...
Nee, da hat sie schon gesagt, er soll in der Gegenwart spielen. Ich meine, sie hat aber jetzt auch schon mehrmals, Patty Jenkins hat jetzt auch schon mehrmals in Interviews gesagt, dass sie zwar schon eine Story und eine Idee hat, aber halt eben durch die ganze Pandemie und wie sich jetzt alles so das entwickelt hat in den letzten Jahren, auch weil es jetzt alles so oft verschoben hat und weil es auf jeden Fall noch eine Weile dauern wird, bis sie dazu kommt. Wir haben ja schon gesagt, sie macht als nächstes Star Wars erstmal. Kann halt also sein, dass sich das alles noch ändert, aber die Idee zumindest war mal und ist vielleicht auch noch weiterhin, das dann in der Gegenwart spielen zu lassen.
Mhm. Na gut, okay. So, ich glaube, damit sind wir nach einem sehr, sehr langen Podcast auch am Ende angekommen. Ich weiß, bevor ich jetzt hier alle verabschiede, dass Tobi noch einen Hinweis für euch hat, wo ihr einen verdammt, verdammt coolen Newsletter abonnieren könnt. Tobi, deine Bühne.
Danke, Sebastian. In den Shownotes nämlich zu dieser Folge gibt es den Link für euch zu unserem neuen Filmstarts-Newsletter. Der hat ein neues Layout bekommen, ist übersichtlicher als vorher, deutlich übersichtlicher und bringt euch jede Woche donnerstags die Streaming und dann hoffentlich auch bald wieder Kino-Neustarts. Ich persönlich bin großer Freund von Newslettern, also ich lese privat auch einige, finde es immer ganz angenehm, dass man da auf einen Blick täglich oder wöchentlich seine Infos bekommt, ohne sich groß durchs Internet wühlen zu müssen. Und sowas haben wir jetzt von Filmstarts aus für euch auch in neuem Layout. Jeden Donnerstag die großen empfehlenswerten Streaming- und Kino-Neustarts ohne größeren Aufwand für euch in eurem Postfach.
Genau. Und ich glaube, man kann auch noch dazu sagen, ihr müsst euch jetzt nicht groß irgendwo anmelden, 1000 Adressen oder sonst was hinterlegen, einfach nur E-Mail-Adresse und es ist fertig. Und genauso schnell könnt ihr das Ding, wenn ihr es nicht mehr haben wollt, auch wieder abbestellen. Also es schadet nicht. Ich habe es auch getan. Das ist so eine Verkäuferfloske. Ja, ja, genau. Ich benutze diesen Newsletter auch. Deswegen kann ich ihn nur empfehlen. Ja, genau. So, dann bedanke ich mich an erster Stelle bei Julius. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel geredet heute.
Nein, du musstest ja aber auch gegen zwei Nörgler antreten. Das ist, glaube ich, nur gerechtfertigt, dass du dann auch versuchst, viel zu reden. Deswegen, also vielen Dank dafür. Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder dabei warst.
Ja, danke euch beiden. Das ist mir immer eine besondere Freude. Und
auch wenn ich dich nicht viel gesehen habe. Also beim nächsten Mal im Podcast möchte ich bitte, dass du irgendwie zwischendurch häufiger mal so schräg an deinem Laptop vorbeischaust.
Genau.
Weil ich habe irgendwie gefühlt nur auf deinen Laptop gestarrt und nicht dich gesehen. Also fürs nächste Mal dann. Der größte Dank gilt natürlich allen da draußen, die sich unser fröhliches Filmgelabere Woche für Woche anhören. Filmgelabere, das wäre doch auch ein toller Titel gewesen für Leinwand.
Ja, jetzt ist zu spät.
Jetzt ist zu spät. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Liken, Kommentieren, fürs vor allen Dingen Weitersagen an eure anderen coolen Freunde, die noch keinen coolen Filmpodcast hören. Leinwandliebe, natürlich. Erste Wahl. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt und vor allen Dingen, wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr Wonder Woman 1984 fandet, schickt uns gerne eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de, weil ich glaube, es hat sich zumindest gezeigt, dass man ihn gut und schlecht finden kann. Also ich glaube, das war heute mal ein sehr schöner Podcast, wie unterschiedlich Meinungen doch einfach wieder sein können. Das ist ja auch mal ganz schön. Deswegen, also lasst mich gerne wissen, wie ihr den Film fandet. Und ja, bleibt gesund. Es wird hoffentlich bald alles wieder besser werden. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.